Soll ich anfangen? Ach ja, ich glaube, es wird Zeit. Sonst klappt das nur heute nicht mehr. Also, los geht's.
Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph.
So, dann begrüße ich alle ganz, ganz herzlich. Vorneweg eine Dame ganz besonders in den hohen Norden, von mir aus gesehen. Denn nachdem ich beim letzten Mal gesagt habe, die Frauen sind so ein bisschen abgetaucht, was passierte? Ich bekam ein kleines Paket mit einer Postkarte da drin, eng beschrieben und ganz freundliche, nette, liebe Worte. Man wollte sich hier zurückmelden. Ein kleines Buch dazu, im Meer versunken, Rungholt, die Insel Strand und das geheimnisvolle Abalus. Und ein Prospekt über Wattwanderungen. Ich habe mich sehr darüber gefreut, auch über die lieben Worte, die da drin sind. Und muss sagen, hatte ich nicht damit gerechnet. War aber die einzige Dame, die sich gemeldet hat. Eine der aktivsten wohl dabei. Ein kurzes Wort dazu, weil ich aus diesem Prospekt herausgelesen habe, wo bestimmte Aktivitäten stattfinden, hat zwar nichts mit Elektrizität zu tun, aber es sind Wattwanderungen. Da kann man sie machen, im Zählerkasten wohl eher nicht. Das könnte gefährlich werden. Ja, Nordstrand ist mir sehr bekannt. In Nordstrand auf dem Campingplatz, gleich am Anfang, wenn man reinkommt in der Kurve rechts. Da bin ich schon gewesen. Ja, Kifuk bin ich auch schon gewesen. Einige Male zu Gast bei Gerd Höfer. Und dieses Jahr war ich mit Thomas Ritter zur Nordsee, heißt es, glaube ich. Da haben wir draußen gesessen und haben das Interview gemacht. Also, ich bin einige Male da gewesen, finde die Insel sehr, sehr schön. Eigentlich ist es ja eine Halbinsel, man kommt ja über den Damm dahin. Und habe mich so richtig wohlgefühlt, als ich so die alten Erinnerungen aufgrund der Karte und der Prospekte und des Buches wieder aufleben lassen konnte. Vielen Dank dafür. So, mal sehen, was die anderen Damen schicken. Naja, vielleicht nicht ganz so ernst gemeint. Ja, dann kam noch von einem einzigen Zuhörer von Ervino aus dem Tessin ein Hinweis, es hätten die Jingles gefehlt in der letzten Sendung. Und es war nur einer, aber die sind, na, wenn ich mal so ganz ehrlich bin, dem Zeitkonto zum Opfer gefallen. Ich hatte einige Probleme vor 2 Wochen, den Audiocast fertig zu bekommen. Und er ist auch erst mal 5 Minuten, bevor der Online-Termin war, also 20 Uhr, ist die Ogg-Datei oben gewesen. Die anderen kamen ein bisschen später. Und auch die Jingles einbauen, ausschneiden, reinschieben, mischen und so, auch das dauert Zeit. Und heute, ich habe mir neue bestellt bei eBay, sind auch angekommen. Heute baue ich wieder die Jingles ein. Ja, das haben wir auch erledigt. Was haben wir noch? Ja, vielleicht, der eine oder andere will immer gern wissen, was ich so denke über das, was ich tue und was ich an Meinungen dazu bekomme. Vielleicht sollte ich mal ganz kurz dazu etwas sagen. Am Anfang habe ich mich schon sehr gewundert, am Anfang, das heißt vor 3, 4 Jahren, wie die Reaktionen so bei YouTube waren. Und ich habe das damals auch nicht besonders lustig gefunden, aber es sind ja nun einfach nur mal Meinungen. Manche sind ein bisschen sehr daneben, aber na gut, es ist ja nun jeder aus der Sicht von jedem anderen nicht unbedingt mittendrin, sondern auch mal daneben. Wo ich jetzt hier rumeiere, da will ich eigentlich sagen, YouTube gefällt mir mittlerweile. YouTube ist extrem schnell. Wenn ein neues Video online geht, dann kommen nach Minuten die ersten Kommentare dazu. Innerhalb der ersten 2, 3 Stunden passiert das schon mal, dass da wirklich 100 Kommentare da sind. Bei uns im Forum geht das alles viel, viel langsamer. Das ist eine andere Geschichte. Aber da komme ich noch drauf, wie ich das sehe. Wie es ist, weiß ich ja nicht. Nur wie ich es selbst beurteile. Auf der anderen Seite, YouTube ist vollkommen offen. Da kann jeder, ich hätte fast gesagt Trottel, seine Meinung abgeben. Aber ich habe gelernt, es gibt nur sehr, sehr wenige dieser Dumpfbacken, die da meinen, sie müssten sich irgendwo auskotzen. Die Masse der YouTuber ist wie die Masse der Menschen wirklich in Ordnung, zurückhaltend, sachlich, freundlich, sagt nicht viel, manchmal etwas. Was eben herausragt, das ist die immer noch aktive Trollgemeinde im Internet. Und die ist, muss ich ehrlich sagen, minimal. Wenn ich mir ansehe, wie viele Abrufe da sind und wie wenig dieser Trolle sich da einfinden, das ist vielleicht auch nicht unbedingt deren Thema, dann verstehe ich das. Ich habe gerade mal hier auf dem Computer YouTube aufgemacht. Also wir haben 6.402.461 Abrufe bei 26.129 Abonnenten. Und ich denke, das ist ganz nett, das lässt sich sehen. Die Fernsehsendung von vergangener Woche, die 214, hat hier bei YouTube 10.267 Abrufe im Moment. Die sind natürlich montagsabends relativ gering, dienstags kommt eine Menge und dann kommt eigentlich erst am nächsten Wochenende wieder der Schub. Und dauerhaft laufen die Sachen so, ich meine mal aus den Reaktionen heraus erkennen zu können, dass sich über 2, 3, 4 Wochen die Fans, um es mal so zu sagen, erst diese Sendung reinziehen. Das geht also nicht so schnell, nicht auf einmal, sondern schon ein bisschen verteilt, so wie gerade Zeit da ist. So, was aber auffällig ist, ich kann und werde auch nicht mehr irgendwelche, na, sagen wir mal so ein bisschen internen oder persönlichen Sachen über YouTube verbreiten. Vielleicht nochmal einen Blick ins Studio, da kommt ja auch was Neues. Aber nicht so Dinge wie warum Spenden, warum keine Werbung oder so etwas. Es sind viel zu viele Leute da und es kommen ja täglich neue dazu und auch Abonnenten, die die ganze Geschichte nicht kennen, wie das entstanden ist, dass es ursprünglich aus dem WDR entstanden ist. Dann eine Sendung, die wir bei NRW-TV produzieren konnten. Und dann erst vergangenes Jahr das eigene Studio. Die kennen diese ganze Geschichte nicht. Für die ist irgendetwas aus dem Zusammenhang gegriffen, vollkommen neu. Das zeigt sich auch daran. Ich habe es schon so oft erklärt, dass ich keine Links zu irgendwelchen Produkten, die ich vorstelle, veröffentliche. Ich gebe Suchhinweise, ja. Jeder mag dann selbst suchen, wo auch immer er will, bei irgendwelchen Elektronikanbietern in Deutschland oder auf der ganzen Welt. Aber ich gebe keine gezielten Hinweise. Grund dafür ist ganz einfach, ich habe manchmal Sachen, die ich schon vor 6 Monaten bestellt habe, wo ich so lange gebraucht habe, bis es fertig war, dass ich es irgendwie zeigen konnte, wo ich etwas erklären konnte dazu, die ich immer wieder verschoben habe. Die mal, weil ein anderes Thema schiefgegangen ist, als Lückenbüßer rein müssen oder was auch immer. Und da, wo ich die gekauft habe, ob dieser Händler diese Teile noch hat und auch zu diesem Preis noch hat, ob es diesen Händler überhaupt noch gibt oder ob es mittlerweile andere gibt, wo es günstiger und besser ist oder ob es Nachfolgemodelle gibt. All das kann ich nicht leisten, dass ich vor jeder Sendung nochmal nachsehe. Und selbst wenn ich das tun würde und jemand sieht diese Sendung 1 Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre später oder 4 oder 5, selbst dann kämen wieder die Fragen, gibt's ja nicht mehr, existiert ja nicht mehr, was hast du denn da wieder gezeigt und der Preis stimmt ja gar nicht und all diese Sachen. Das erlebe ich ja tagtäglich, dass ich solche Nachrichten und Anfragen bekomme. Problem ist, das Internet hat eine Unmenge an Informationen, auch von CC2TV. Man holt sich irgendetwas, sieht sich etwas an und durch die Oberflächlichkeit, dass man nichts mehr so ganz wichtig nimmt, sich nicht mehr tief in irgendetwas hineindenkt, sondern etwas nimmt und dann sagt, jetzt möchte ich aber auch das konsumieren können, kaufen können. Warum kann ich nicht hier irgendwo draufklicken? Warum kann ich nicht? die bringt es eben mit sich, dass auch für ganz alte Sachen Fragen kommen. Wenn ich heute lese, dass ich vor 5 oder 6 oder 7 Jahren diesen 100-Euro-PC, der damals wirklich eine Sensation war, mal vorgestellt habe in der Sendung, und dass da heute Fragen kommen oder Sachen kommen und gesagt, so ein Scheiß, das kann ich mir viel billiger zusammenbauen, so, da fehlt der zeitliche Bezug. Das heißt, das Internet muss Informationen beinhalten, die auch gefüttert werden von CC2TV, von mir, die möglichst universell sind, nicht speziell auf die Geschichte des CC2 abgestimmt sind, sondern einfach am besten neue Sachen, interessante Sachen, Dinge, die im Moment irgendwo im Thema sind oder Thema werden in Kürze, dass die vorgestellt werden. So, da ist die Halbwertszeit ein bisschen größer. Das ist das, was ich machen will. Andere Dinge, wie zum Beispiel hier so etwas besprechen, kann ich da überhaupt nicht machen, weil es viel zu viele da sind, die nicht verstehen würden, worum es geht, worüber ich spreche. Eine Philosophie, die ich vertrete, und CC2TV hat noch nie irgendein Gerät von irgendeinem Hersteller kostenlos angefordert, um darüber einen Beitrag oder sonst was zu machen. Ich hatte ein einziges Mal ein Leihgerät, das ist leider sehr schlecht weggekommen. Ich habe dann auch nichts mehr gehört von dem Lieferanten. Aber das, was eigentlich machbar ist, ich bekomme jede Woche mehrere Angebote, dass ich mir aus dem Portfolio beliebige Geräte aussuchen soll zum Besprechen, die ich dann auch behalten kann. Das geht nicht. Ich vergifte nicht meinen Geist. Wenn ich nämlich irgendwas bestelle und es gefällt mir und ich will es haben, dann werde ich nicht in irgendeinem Beitrag sagen, das ist aber das letzte Scheißteil, das bringt nichts. Ich bin nicht frei in dem Moment. Ich muss mir etwas kaufen, es muss Geld gekostet haben und dann kann ich sagen, okay, ich gucke mir das an. Naja, das war ein Fehlkauf, das will ich nicht wieder kaufen. Das ist schön, das ist zwar funktionsfähig, aber hier und hier sind Macken. Ich brauche auf niemanden Rücksicht zu nehmen, noch nicht mal auf mich selbst. Und das ist ebenfalls ein wichtiger Faktor. So, das musste eigentlich mal gesagt werden. Damit sind wir eigentlich soweit auch durch. Also ich habe es getrennt. Ich werde die Audios sicherlich etwas persönlicher, sicherlich etwas näher, sicherlich mehr auf das Forum bezogen machen und werde in den Fernsehsendungen die Sache etwas neutraler, abstrakter, unpersönlicher machen. Das ist der Weg, den ich gehen werde. Ich dachte zwar, das kann man anders machen und das ist so gewollt, aber offensichtlich ist es von der Masse nicht so angenommen worden, wie ich mir das vorgestellt hatte. Kommen wir gleich zu der nächsten Information, die ich auch nur hier im Audiocast verbreite. Ich hatte ja seit langem angedacht, auch wieder in die Fernsehsendung Gesprächspartner, Interviewpartner zu holen. Und das scheiterte aber daran, dass das Studio zu klein ist. Auch das ganze Umleuchten. Wir müssen jedes Mal, wenn ich den Platz ändere, die Strahler umhängen, neu einleuchten und so weiter. Das kostet viel, viel Zeit und viel, viel Mühe. Deswegen habe ich angefangen, den sogenannten Maschinenraum, wer sich das anguckt in der Folge 197, da habe ich ihn so genannt, ich habe es ja schon mal erzählt, um zu ändern, um zu definieren, da soll das Interviewstudio rein. Mittlerweile habe ich auch so ziemlich alles zusammen, was ich dafür brauche und werde mal sehen, diese Woche wohl noch nicht, vielleicht nächste Woche anfangen mit den notwendigen Arbeiten. Das hat sich wieder ein bisschen verzögert. Und dort soll ein reines Interviewstudio rein. Wofür es dann später nutzen werde, weiß ich ja heute noch nicht. Also, was alles gemacht werden muss, also die Traversen für die Scheinwerfer. Übrigens, ich habe auch schon Effektstrahler kaufen können, dank Erwinos Spende. Der hat die Kosten dafür übernommen. Ich habe einen Mollton, ich will also keine Lamellen mehr haben, sondern der ganze Hintergrund wird mit grauem Mollton ausgespannt. Dazu muss man natürlich die Deckenleisten dafür haben, die Traversen müssen montiert werden, die elektrische Anlage muss umgebaut, erweitert werden. Es kommen ja eine Menge dazu. Ich habe schon die neuen Flächenstrahler dafür angeschafft. Dann kommt in die Mitte ein Glastisch rein, den möchte ich von unten beleuchten. Gesprochen wird im Stehen. Ich habe neue Stellwände, die den Hintergrund, wenn er zu traurig ist, etwas auflockern und so weiter. Also ich denke mal, wenn alles gut geht, habe ich vor, dass zu Weihnachten mal einen Blick in dieses neue Studio als Beitrag mit in die Fernsehsendung, im Audio macht es ja nicht viel Sinn, kann man nicht so weit gucken, hineinkommt. Und dann werden wir auch die ersten Gesprächspartner dort begrüßen können. Ich habe auch schon angefangen, eine Liste zu machen, wen ich ansprechen will. Soweit dazu, es geht also weiter, es geht langsam. Es gibt sogar Leute, die mich deswegen beschimpfen, dass ich meine Versprechen nicht einhalten würde. Aber es ist eben Arbeit und von denen, die meckern, da hilft sowieso keiner mit. Also kann mir das eigentlich egal sein. Ich freue mich drauf, wenn das Neue fertig ist. Ich freue mich drauf, dass wir ein neues Element haben. Und es wird einiges geben, was wir tun wollen. Zum Beispiel möchte ich einen Beitrag machen über billige, im wahrsten Sinne des Wortes, aber nicht schlechte Funkgeräte. Für den Amateurfunkbereich möchte auch da kritisch den Finger drauf legen. Ich habe mittlerweile 6, 7 dieser Geräte und ich habe auch Kontakt aufgenommen mit dem Ortsverein K40 hier bei uns in der Nähe. Da war ich früher selbst mal Mitglied und die würden mithelfen, dass wir mal solche Geräte testen, mal gucken, wie die Verständigung ist, wie die Sprachqualität ist, wie die Reichweite ist, wie die Leistung ist. Wir wollen auch mal auf die Oberwellen gucken, die diese Geräte produzieren. Also es wird schon ein sehr amateurfunkspezifisches Thema werden. Natürlich verbunden mit ein bisschen Geschichte und auch mit dem Zeigefinger, dass diese Dinger für jedermann angeboten werden, obwohl sie noch lange nicht jedermann benutzen kann. Da ist eine schärfere Abgrenzung eigentlich gefragt. Jo, das ist also das, was ich so nebenbei mache, weil ich ja immer Langeweile habe. Und ansonsten gibt's diese Woche wieder eine neue CC2-TV-Produktion. Themen dafür. Ich habe mir überlegt, wie könnte man denn diesen, es gibt ja den Physik-Nobelpreis, der an die drei Jungs gegangen sind, die die Gravitationswellen nachgewiesen haben und die Physik auf eine neue Grundlage gestellt haben, wie man denn so einen Gravitationswellendetektor erklären kann, weil ich der Überzeugung bin, es gibt nichts, was nicht jeder verstehen kann. Und das meiste kann nur nicht jeder erklären. Bisschen Arroganz muss sein. Aber ich habe ja auch eine Fähigkeit und die ist nun mal auch schwierige Sachen versuchen, verständlich rüberzubekommen. Da bin ich dabei, ein Modell zu basteln, im wahrsten Sinne des Wortes, und auch ein bisschen was zu machen und zu löten, damit ich es darstellen kann. Ich denke, ich werde es schaffen. Den Malerbot habe ich mittlerweile auch da, dieses Ding, mit dem man in die Wand gucken kann. Und mit dem vertrage ich mich so langsam ein bisschen. Der ist auch nicht so ganz einfach, wollen wir mal sagen. Aber mehr ist das schon, kenne ich von mir. Und damit ist dann der Rest der Woche ausgefüllt. Und ich freue mich, da ich Rentner bin und all das auch noch machen muss, was andere auch machen. Egal, ob es im Garten, an den Autos, im Haus oder sonst wo ist. Da ist eine Klinke kaputt, da ist eine Lampe, funktioniert nicht mehr, da ist dies. Aber ich jammer ja nicht. Nein, ich stelle mir vor, ich müsste irgendwo sitzen und wüsste nicht, was ich tun sollte. Bei mir sieht es aber so aus, dass ich eine Liste habe mit über 120 Positionen, was noch zu tun ist. Aber da muss man eben Prioritäten setzen. Und manchmal habe ich aber auch Lust, etwas am Studio zu machen. Manchmal habe ich auch Lust, etwas am Auto zu basteln. Manchmal habe ich auch Lust, mir weiter meine Werkstatt einzurichten und aufzuräumen. Also, so wie bei jedem, der mir hier zuhört. So, mal wieder ein langer Vorspruch, aber das musste einfach mal raus. um so eine klare Struktur hineinzubekommen zwischen Audio und Video. Und zwischen dem Forum, nicht, dass jetzt einer meint, ich würde das Forum nicht mögen, ganz im Gegenteil, da habe ich ja eine sehr qualifizierte und positive Mannschaft, die sachlich über die meisten Themen reden und diskutieren kann. Und selbst wenn es mal ein bisschen daneben geht, das regelt sich alles von selbst. Ich bin sehr stolz auf die Art und Weise, wie unser Forum funktioniert. Andere Foren finde ich eigentlich zum Rückwärtsessen, hätte ich fast gesagt. Manchmal jedenfalls. So, dann denke ich, fangen wir mal mit dem ersten Thema an. Ja, Amazon. Das Ding, das hat ja nun ein bisschen für Diskussionen gesorgt, dass ich sowas in die Sendung genommen habe. Aber es ist ganz klar, wir kommen nicht mehr umhin. Diese Teile werden immer mehr um sich greifen. Es gibt immer mehr Hersteller. Und ich habe jetzt letztens von jemandem, der ein großes südkoreanisches Unternehmen vertritt, erfahren, dass man wohl mittlerweile so weit ist, diese Technologie auf einen einzelnen Chip zu nageln und es dann in noch viel mehr Geräte hineinbringen will. Das heißt also, wir können davon ausgehen, dass wir in 5 Jahren kaum noch ein Gerät haben, was nicht irgendwo mit irgendeiner Wolke verbunden ist und mit dem wir reden und kommunizieren können. Selbst plattformübergreifend soll es möglich werden. Ja, und Amazon hat also angekündigt, dass jetzt neue, wie sagt man denn zu diesen Dingen? Ich sage immer Quasselbüchsen. Echo-Geräten wäre vielleicht seriös, auch wenn es nicht ganz so klar ist wie mein Ausdruck. Das heißt also vernetzte Lautsprecher, Endgeräte für die Wolke oder wie auch immer. Und da ist einmal der Echo Show, der nach Deutschland kommt. Das ist also so ein kleiner 7-Zoll-Display-Lautsprecher. Das heißt also ein Gehäuse, wo ein 7-Zoll-Display drin ist, Farbdisplay natürlich, mit der Echo-Lautsprecher-Funktion. Und das Ding hat dann 8 Mikrofone, sodass man wirklich auch eine echte Fernfelderkennung hat von dem, was gesprochen wird. Und wenn es ruhig ist, da kann man schon mal aus 10 Meter Entfernung flüstern. Das macht es also wirklich gut. Und die Antworten können auf dem Display und werden auf dem Display dargestellt. Also man kann sich zum Beispiel ansehen, was für Musik wird gerade gespielt, von wem ist die eigentlich, wer ist Interpret, Titel und so weiter. Wettervorhersage wird auch grafisch angezeigt. Man kann alle Informationen, die man so normalerweise per Sprache bekommt, dort auch nachlesen. Also so wie es schon in der App ist, die auf einem Telefon läuft, so geht es auch da. Diese Anwendungen, naja gut, da kann man also unendlich viele mittlerweile installieren, ob man nun Telefonbuch oder die Deutsche Bahn zum Beispiel, Tagesschau ab, so weiter. Man kann mit dem Teil auch Videotelefonate führen, denn das ist ja nun auch mittlerweile aktiv, dass ich darüber telefonieren kann. Ich kann also in meinem Adressbuch auf meinem Mobiltelefon das Gerät zugreifen lassen. Ich muss das natürlich vorher leer machen, denn ich kann ja nicht einfach Telefonnummern weitergeben von Leuten, die da gespeichert sind. Und kann dann dieses Adressbuch von den Amazon-Quasselbüchsen übernehmen lassen. Und das ist dann unter Kontakte quasi eingetragen und dann kann ich einfach per Namensaufruf sagen, ruf den an, ruf den an. Das funktioniert auch recht gut, ohne Probleme. Wenn jemand auch so eine Amazon-Quasselbüchse hat, dann kann man auch kostenlos mit dem telefonieren. Hoffentlich ist es nicht umsonst. Ja, und diese Applikation bietet auch die Möglichkeit, dass ich im Haus zum Beispiel, das wird dann Drop-In genannt, vielleicht hatte jemand einen Dachschaden, der auf den Namen gekommen ist, ich weiß es ja nicht, einfach so eine Art Gegensprechanlage damit machen, dass ich also von meinem Gerät, was ich bei mir habe, dass ich sage, wie auch immer das heißt, Alexa oder sonst wo, ruf mal den und den an. Den Namen des anderen Gerätes von Amazon. Wenn das Ding also Wohnzimmer heißt oder Garten oder was weiß ich, Garage, dann sage ich eben, Alexa, ruf bitte Garage an oder ruf Garage an, bitte kann ich mir sparen. So, und dann wird dort so ein Diddle-Dim gemacht und wenn der sagt, Gespräch annehmen, dann ist eine Freisprechverbindungen da, aber keine sehr gute. Verständlich, ja, aber es ist eine ziemliche Laufzeit da drin. Das, was ich sage, das geht nämlich erstmal in die große Wolke über den großen Teich oder sonst wohin, kommt von da aus zurück zu dem anderen Gerät. Und da ist eine deutliche Verzögerung drin. 2-3 Sekunden kann das schon mal sein. Also der große Spaß, wie bei einer Gegensprechanlage selbst, ist da noch nicht vorhanden. Diese neuen Echo-Lautsprecher-Quasselbüchsen da, die werden alle erneuert. Und der Ton, der Klang, der soll also bei den neuen Geräten besser werden. Unter dem Namen Echo Plus kommen die in den Markt, sollen um die 150 Euro kosten. Und die haben einen eingebauten Smart Home Hub, mit dem sich die Geräte im eigenen Haus verbinden lassen, vernetzen lassen. Also alles, was wir so haben, so Zwischenstecker und Lichtschalter und so weiter. Und es soll auch möglich sein, künftig sogenannte Routinen, Sprachbefehle zusammenzuführen als Kombination von unterschiedlichen Aktionen. Also es entwickelt sich hier deutlich weiter. Ich könnte also zum Beispiel sagen, was weiß ich was, Alexa, schalte Feierabendbeleuchtung ein. Und dann schaltet das Teil das Fernsehgerät ein und schaltet die Deckenleuchte aus und schaltet die Sessel-Stehlampe ein, irgend so etwas in der Art und Weise. Und morgens, wenn ich wach werde, dann kann ich einfach sagen, Alexa, mach Frühstück. Und dann schaltet er eben die Nachtlichtlampe an und startet die Kaffeemaschine und also es ist alles Mögliche denkbar. Alles das, was wir bisher von Hand gemacht haben, wird immer mehr automatisch durchgeführt werden können. Jo, das sind so die grundsätzlichen Neuigkeiten. Als Spielkonsole sollen diese Teile natürlich auch verwendet werden können. Da sieht wohl Amazon einen sehr großen Markt. Ob das nun so ist, die echten Spieler werden da nicht den großen Spaß dran haben. Aber was soll's? Es gibt Bedienknöpfe, drahtlose, die man dann dafür kaufen kann. Die sollen schon dieses Jahr Weihnachten für um die 20 Euro auf den Markt kommen, mit dem man dann ja als Bedienteil für Spiele irgendeine Eingabe machen kann. Fire TV zum Beispiel wird aufgewertet zu einer Smart Home Zentrale. Das ist also in der Hauptsache so eine, wie sagen wir denn dazu, eine Integration von verschiedenen Funktionen, die jetzt schon da sind, die über Fire TV gehen. Ich werde also dann über Fire TV auch die gleiche Funktionalität haben wie über einen Quassellautsprecher. So, und dann wird es ein neues Gerät geben mit einem kleinen 2,5 Zoll Display, der auch mit einer Kamera ausgestattet ist. Und der hat ein Display und das Ding kann man als Wecker verwenden. Es gibt verschiedene Zifferblätter, die man da darstellen kann. Und Videoanrufe, wie man aufgrund der Kamera schon vermuten kann, sind damit auch möglich. Also, eine ganze Reihe neuer Geräte kommen auf den Markt. Quasseln mit Maschinen wird also nicht nur salonfähig, sondern überall sein. Und denen, die mir sagen, ich verstehe das nicht, du warst immer dagegen. Ja, im Prinzip bin ich auch noch dagegen. Nur, ich heiße nicht Don Quixote und irgendwo muss man erkennen, wo man ist und dann muss man sehen, dass man den Weg geht, wo man sich schützen kann. Und das ist das, was ich auch immer wieder zeigen will. Deswegen habe ich ja gezeigt, was die Dinge erzählen, wie die kommunizieren, welche Daten die rausgehen, was geschützt ist, was ungeschützt ist und so weiter. Wir müssen über die Gefahren wissen und wir müssen so viel wissen, dass wir unseren Politikern sagen können, pass auf Kinder, da müsst ihr handeln, da müsst ihr handeln, da müsst ihr schützen. Nur dann, wenn wir diese Gefahren alle kennen, nur dann können wir denen, die gar keine Ahnung haben von dieser Technologie, unseren Politikern sagen, was zu tun ist. Und das ist das, was ich erkannt habe für mich als richtig und das gebe ich eben weiter. Die chinesische Regierung hat ja schon lange darüber gesprochen, dass sie Elektroautos forcieren will. Und jetzt soll ab 2019 eine Quote eingeführt werden. Das heißt, die Autobauer werden verpflichtet, einen Mindestanteil für alternative Antriebe in dem Verkauf und auch in der Produktion natürlich einzuhalten. Die Autobauer, die mehr als 30.000 Fahrzeuge im Jahr produzieren, sollen einen bestimmten Anteil, das habe ich noch nicht so genau gefunden, wie viel, nach einem Punktesystem, ist also auch nicht ganz so einfach, erfüllen, dass Elektroautos oder auch Hybridfahrzeuge in den Markt kommen. Auch wenn man Fahrzeuge mit höherer elektrischer Reichweite hat, auch dann bekommt man wieder mehr Punkte und muss weniger bauen und so weiter. Aber so im Schnitt kann man wohl sagen, dass eine 10%-Quote schon von übernächstem Jahr an gültig ist und von 2020 12%-Quote dieser Elektroautos. So, wenn ein Hersteller sich aber jetzt nicht daran hält, weil er nicht will oder nicht kann oder was weiß ich, muss er Strafe zahlen. Und eigentlich sollte die Regelung schon ab nächstem Jahr gelten, aber da hat wohl auch unsere Regierung kräftig mitgemischt und hat dafür gesorgt, dass Peking diese Regelung nochmal um ein Jahr verschoben hat. Denn unsere großen bundesdeutschen Autobauer wie BMW oder Daimler oder VW, die haben die Regierung ganz mächtig drangsaliert, um auf China einzuwirken. Ja, so viel zur Verantwortung der Autoindustrie. Aber dass China hier in der Richtung ernst macht, gut, das ist natürlich auch deren Umweltproblem geschuldet, denn die leben wir in einer noch größeren Umweltsauerei als wir, wenn man die Bilder so sieht. Dass das Europäische Parlament nicht aus Pfeifen besteht, das wird jetzt im Moment ganz, ganz deutlich, denn der Wirtschafts- und Finanzausschuss hat die EU-Kommission dazu aufgefordert, einen Gesetzesvorschlag einzubringen, zu erarbeiten, um den Schutz von Whistleblowern in Unternehmen, aber auch in Behörden und Regierungen zu garantieren. Im Moment ist es ja so, dass unsere Staaten einfach irgendwo Daten kaufen, die zum Beispiel ein Bankangestellter bei einer Bank geklaut hat, weil man damit dann steuerlich vorgehen kann und Geld kassieren kann. Also bei Geld hört dann die Moral auf. Das ist also eigentlich ja Diebesgut. Und der Volksmund sagt, der Hehler ist genauso schlimm wie der Stehler. Also nur das ist mittlerweile so gang und gäbe geworden, das ist ganz normal. Der ist der Gute, der wird dafür bezahlt, dass er untreu seinem Arbeitgeber gegenüber gewesen ist. So, aber jetzt soll das auch auf die Masse ausgedehnt werden. Der Wirtschafts- und Finanzausschuss, der hat mit breiter Mehrheit, muss man sagen, vergangene Woche ein solches Gesetz gefordert. Und eigentlich geht das ja auf Molly Scott Cato zurück. Das ist eine grünen Abgeordnete aus Großbritannien, die gesagt hat, so kann es nicht mehr weitergehen und es muss irgendwo irgendetwas passieren. Diese Aufforderung, ein Gesetz zu erarbeiten, die beinhaltet verschiedene Punkte. Es gibt ein Entschädigungsrecht für solche Verräter, darf man da nicht mehr sagen, weil das ja negativ belegt ist. Ob man dann Whistleblower auch einführt, weiß ich nicht. Wenn also jemand seinen Arbeitgeber oder Tätigkeiten seines Arbeitgebers, die gegen das allgemein öffentliche Interesse sprechen, herausgibt. Also zum Beispiel ein Bankangestellter, der merkt, dass hier irgendwo Steuer mithilfe der Bank hinterzogen wird für bestimmte Kunden. Wenn der damit einmal intern an seinen Arbeitgeber rangeht, dann ist er geschützt. Da kann der Arbeitgeber nicht sagen, hör mal, du hast was rausgekriegt, du weißt mir zu viel, du fliegst raus. Da kann er dagegen vorgehen. Aber er kann auch nach freier Wahl diese Information nach außen geben. Also wenn er damit aber dann seinen Arbeitsplatz verliert, dann soll er Entschädigung geltend machen können. Diese Aufdeckung soll aber auch auf die Familie ausgedehnt werden, denn auch die sind ja normalerweise dann betroffen davon, wenn jemand seinen Arbeitsplatz verliert und hat dann finanziell wirtschaftliche Nachteile. Diese neue Geschichte da, diese neue Überlegung und dieses neue Denken ist schon erstaunlich, denn bisher, wenn ich mir das mal ansehe, was da so an Whistleblowern in Russland oder in Botschaften eingesperrt ist, das hat man ja immer ganz anders gesehen. Wenn sich so etwas wirklich durchsetzt, dann muss man sagen, dann ist das schon eine sehr positive Entwicklung. Denn es kann ja nicht sein, dass jemand, der gesellschaftlich negative Aktivitäten von Behörden, Firmen, Unternehmen, Banken, Großkonzernen aufsteckt, dann anschließend ausgegrenzt wird oder sogar noch wirtschaftlich kaputt gemacht wird. Also, der Wirtschafts- und Finanzausschuss des Europäischen Parlaments besteht nicht aus Pfeifen. Im Gegenteil. Die Content-Industrie fordert ja seit Langem eine deutliche Verschärfung des Urheberrechts, weil sie sich durch illegale Aktivitäten, Downloads und so weiter wirtschaftlich geschädigt fühlt. Und die EU-Kommission scheint denen ja folgen zu wollen. Allerdings muss man jetzt sagen, irgendwas stimmt da bei der EU-Kommission nicht. Denn es gibt eine Studie eines holländischen Beratungsunternehmens, die sehr tief in diese Geschichte eingestiegen sind und Statistiken erstellt haben, wo denn so der Schaden sein soll. Also diese der EU-Kommission vorliegende Studie wurde nur in einem bestimmten Teil veröffentlicht und in die Beratungen mit aufgenommen, nur in dem Bereich, wo die sogenannten Blockbuster-Filme berücksichtigt sind. Das heißt, in dem Fall hat man nämlich zu 38% festgestellt, dass hiermit Käufe verhindert worden sind, also unterdrückt worden sind. Da ist also wohl ein wirtschaftlicher Schaden da. In anderen Bereichen, man spricht hier auch bei Raubkopien von Verdrängungsraten, da hat man bei normalen Filmen und Serien 27%, die eben nicht gekauft haben, weil sie geklaut haben. Das heißt weiterhin aber, dass man bei Büchern und ähnlichen Sachen bei 24% liegt und dass man bei Spielen über 30% zusätzlichen Gewinn gemacht hat, weil das illegale Downloaden von Spielen dazu geführt hat, dass anschließend diese Sachen gekauft wurden und Nachkäufe gemacht wurden. Die EU-Kommission hat hier also einen Teil einer Studie nur veröffentlicht, um, man könnte sagen, Stimmung zu machen dafür, dass die anderen dann dafür abstimmen, dass das Urheberrecht verschärft wird. Man will gegen die Piraterie vorgehen. Diese Studie, die kann man auch im Internet finden, die ist als PDF dargestellt. Rausgekommen ist diese ganze Geschichte durch die Europaabgeordneten Julia Reda von den Piraten. Die hat eine Anfrage gestellt, Informationszugang, und dann hat sie da hinten herum eigentlich die Ergebnisse dieser Beratungsfirma Ecoris aus Holland zugespielt bekommen, 300 Seiten übrigens, und hat sich sehr gewundert darüber, dass die EU-Kommission diese Sache unter Verschluss hält und einfach nur gegen sogenannte Piraterie weiter aktiv vorgehen will, obwohl von der Beratungsfirma festgestellt wurde, dass es irgendwo eigentlich kein massiver Schaden für die Content-Industrie ist, denn diese Anteile, die dort geladen werden, würden sonst auch nicht gekauft werden. Nur bei Spielen. Da macht man Gewinn, wenn vorher geklaut wurde. Ist doch interessant. Jetzt ist sie rechtskräftig, die Reform der Reform. Und zwar geht es um die Änderung des Telemediengesetzes. Es ist in Kraft getreten, diese Reform der Reform. Das erste, was damals Sigmar Gabriel ausgetüftelt hat mit seinen Mannen und Frauen, das war ja nun Müll, nur für die Tonne. Und die neue Änderung, die wir jetzt haben, ist da schon der richtige Weg. Wir kommen so ganz langsam aus der digitalen Bananenrepublik Ecke heraus in Deutschland. Das, was in vielen anderen Ländern schon ganz klar ist, ist bei uns jetzt auch möglich. Störerhaftung ist nicht mehr. Das heißt, jeder kann jetzt sein Internet für jeden öffnen, seinen WLAN zum Beispiel hier. Das heißt, mit anderen Worten, es gibt nicht mehr die Möglichkeit, wenn ich einen Gastzugang habe, dass ich dann haftbar gemacht werde, wenn sich dort jemand über diesen Gastzugang, über meinen Internetzugang irgendwelche illegalen Sachen lädt oder tut oder sonst etwas. Das heißt, mit anderen Worten, ich muss auch keine Seite mehr vorschalten, ich muss keinen Nutzer mehr registrieren, ich muss nicht mehr ein Passwort fordern oder sonst etwas, sondern ich kann einfach ein WLAN aufmachen und sagen, hier, bitteschön, mach, was du willst. Ich bin nicht verantwortlich, kann nicht mehr dafür verantwortlich gemacht werden. Das heißt, auf Juristendeutsch, es kann nicht wegen einer rechtswidrigen Handlung des Nutzers auf Schadenersatz oder Beseitigung oder Unterlassung einer Rechtsverletzung in Anspruch genommen werden. Dasselbe gilt hinsichtlich aller Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung dieser Ansprüche. Damit sind diese, naja, ich darf ja nicht Lumpen sagen, ich will ja keinen beleidigen, aber diese Anwälte, diese Abmahnanwälte, die einfach nur, um Geld zu verdienen, andere Leute abgemahnt haben, weil sie eben jemanden WLAN-Zugang zugelassen haben, denen ist die Grundlage entzogen worden. Die können zwar nach wie vor in bestimmten Fällen jetzt auf eine Unterlassung zusteuern und die fordern, aber nicht mehr kostenpflichtig. Das heißt also, es wird für die uninteressant. Die können das als Hobby betreiben, so wie ich den CC2, aber mehr nicht. Diese ganzen Abmahnfälle, diese zigtausenden, das ist also vorbei, zum Glück. Die müssen sich jetzt richtige Arbeit zuwenden, diese Anwälte. Die einzige Ausnahme, was ich da so hatte, wenn also Urheberrechtsverletzungen von einem Berechtigten angemahnt werden. Das heißt also, wenn zum Beispiel jemand Computer Club 2 irgendwo über sein eigenes WLAN verbreitet und ich würde sagen, ich will das nicht, dann kann ich ihn auffordern, das zu unterlassen. Diese Unterlassung kann ich nur im Wiederholungsfalle aussprechen. Eine Netzsperre müsste er dann einrichten, dass ein Benutzer über sein Internet nicht mehr auf diese Inhalte zugreifen könnte. Das darf aber dann für den WLAN-Anbieter, der sein Netz aufgemacht hat, nicht mit Kosten verbunden sein. Gut, wenn er sich dann weigert bei einer Netzsperre und ich würde ihn verklagen, die Gerichtskosten ist eine andere Geschichte. Aber alles andere ist einfach nur, hier, hör mal, ich will das nicht, hör auf. Und wenn er nicht aufhört, Netzsperre einrichten. Das kann ich gerichtlich durchsetzen. Dann gehen höchstens Gerichtskosten auf ihn zu. Ist ja eigentlich auch in Ordnung. Man muss ja irgendwo eine Grenze haben. Ich kann ja nicht irgendwelche Filme, Kinofilme oder sonst was einfach runterladen und sagen, naja, ich als WLAN-Anbieter habe nichts damit zu tun und den anderen weiß ich nicht, wer das ist. Das geht auch nicht. Also da muss man schon irgendwo eine Grenze haben. Das ist ja auch nicht das, was die Masse will. Sie will ja nicht irgendwo illegal irgendwelche Rechtsverletzungen durchsehen. Aber sinnvoll ist es natürlich, dass man an möglichst vielen Stellen in Deutschland ein freies Internet zur Verfügung hat, ein WLAN zur Verfügung hat. Und jeder kann jetzt sein WLAN einfach aufmachen, einen Gastzugang einrichten, dass man von außen nicht auf seine eigenen Inhalte zugreifen kann. Die meisten Router bieten ja so eine Möglichkeit. Keine Anmeldung mehr für den Benutzer, kein Passwort mehr für den Benutzer. Sobald ich in dem WLAN bin, kann ich da arbeiten und schicke immer ein Dankeschön mit an den, der dieses WLAN zur Verfügung gestellt hat. Eine lang überfällige und sichere Sache. Kommen wir mal zu dieser WLAN-Sicherheitslücke. Da ist ja unheimlich viel darüber geredet worden. Aber als erstes war ja so vom Ende des WLANs die Rede. Und diese sogenannte Crack-Attacke, die hat ja tatsächlich eine Schwachstelle aufgedeckt im WLAN. Allerdings nur im WPA 2. Nun sollte keiner auf die Idee kommen, zurückzugehen und andere Sicherheitsstandards, die nicht so sicher sind, zu benutzen. Die kann man innerhalb von kürzester Zeit mit frei erhältlichen Programmen knacken. Nein, WPA 2 soll bleiben. Die Router sind in aller Regel sicher, die am Internet hängen. Nur die Clients, also alle Anwender, die im WLAN hängen bei mir zu Hause, die sind in der Regel unsicher. Und warum sind sie unsicher? Naja, die ganze Geschichte, ich habe mal überlegt, ob man das irgendwie visualisieren kann und für eine Fernsehsendung aufbereiten kann, ist vielleicht in irgendeiner Art möglich, aber ich bin da nicht so weit. Es sieht so aus, dass alle die, die sich an den Standard gehalten haben, jetzt unsicher sind, weil es wird ein Schlüssel, wenn er einmal benutzt ist, auf Null gesetzt. Das ist eine ganze Geschichte, ganz kompliziert mit exklusiv oder und zufällig erzeugten Schlüsseln. Und die dürfen aber auch nur einmal benutzt werden. Wenn sie mehrfach benutzt werden, geht's nicht. Also wird der Schlüssel dann auf Null gesetzt. Und dieses, den alten Schlüssel löschen, dass ihn keiner mehr hat und keiner mehr rankommt, das ist eigentlich die Sicherheitslücke. Wenn ich die ausnutzen will, muss ich aber in der Nähe des Clients sein. Also ich nehme zum Beispiel mein Mobiltelefon, was WLAN hat, will mich da in mein eigenes WLAN einwählen, ganz normal, wie man das eben so macht, oder Tablet oder was auch immer. Wenn ich das mache, dann geht natürlich in Kommunikation hin und her. Hier, wer bist du und sag mir mal dein Passwort und wie heißt du und darfst du das oder darfst du das nicht und wie auch immer. Jetzt muss ich als Angreifer in der Nähe des Clients sein, damit ich stärker bin als diese WLAN-Büchse, die ich da irgendwo habe, ob es eine Fritzbox oder von irgendeinem anderen Hersteller ist. So, die muss also maximal, darf die genauso stark sein wie ich als Angreifer. Ich muss also in der Nähe von dem Client sein. Wenn ich das habe, dann kann ich diese Verbindung stören, kann dafür sorgen, dass der Client sich nochmal anmeldet, versuche dann, dass der Client sich bei mir anmeldet, indem ich so tue, als sei ich sein Partner, bei dem er sich jetzt nochmal authentifizieren will, und übernehme diese Verbindung, gebe die aber gleichzeitig auch wieder weiter, das heißt diese typische Man-in-the-Middle-Attacke, mich irgendwo in die Luftleitung hineinzuhängen. So, und wenn ich das habe, dann kann ich auch dort Sachen abfangen und manipulieren und so weiter. Das steht alles im Netz beschrieben, das ist alles nicht ganz so einfach, man muss also schon ein paar Sachen machen. Aber wichtig ist, es muss jemand wirklich in der Nähe von mir, von meinem Endgerät sein, damit er den Hack überhaupt durchführen kann. Wenn das nicht der Fall ist, kann man es vergessen. Aus der Ferne geht's also überhaupt nicht. Ich habe übrigens heute gelesen, dass AVM, die gar nicht betroffen sind davon, mit ihren Fritzboxen, weil sie diesen 802.11r-Norm gar nicht umgesetzt haben. Nur diese, wo das R dahinter ist, die sind betroffen. Die haben aber für einen Teil ihrer Repeater schon einen Patch rausgegeben, weil auch hier nur der Repeater es wirklich ordentlich macht und diese Ordentlichkeit eben diesen Fehler verursacht. Das kann also heute schon behoben werden von der Benutzeroberfläche des Repeaters aus, also Rechner auf dem Repeater draufgehen, Benutzeroberfläche, Update fahren, fertig. Viele werden nachkommen. Das große Problem ist nur, jeder, der ein Billigtelefon hat, habe ich auch jede Menge, oder selbst ein Sony-Telefon. Ich habe dann auch in meinem Bekanntenkreis zwei, die haben eins, das ist jetzt 2 Jahre alt. Die haben seit ewigen Zeiten kein Update mehr bekommen. Und die sind alle betroffen. Und Billigtelefone von irgendwelchen großen Versendern oder direkt aus China oder sonst wo, da kann man Updates sowieso vergessen. Diese Dinge, naja, wenn man hundertprozentig sicher sein will, kann man die nur in die Tonne treten. Und das finde ich also ziemlich böse. Also wenn man sich nicht updatefähige Geräte kauft, hier Android, dann ist man im Grunde genommen der Gelackmeierte. Es ist gar nicht so einfach, viele Geräte, die WLAN haben, ob es nun eine Glühlampe an der Decke ist, die ich vom Rechner aus oder mit der Heimautomatisierung bediene, ob es irgendein Lautsprecher ist, ob es irgendein anderes Gerät ist, alles, was per WLAN erreichbar ist, ist in der Regel auch von diesem Problem betroffen, weil diese ganzen Clients eben ein Update benötigen würden, um sie sicher zu machen. So, mein Elektroherd, naja, es kommt sicher keiner in meine Küche und versucht den zu knacken, gehe ich mal davon aus, aber warum braucht ein Elektroherd WLAN? Man kann den ganzen Müll ja auch abschalten und einfach den Knopf von Hand drehen. Hier kehrt sich die Technik um. Hier hat man etwas sicher gemacht. Hier hat man eine Norm umgestellt und da kommen irgendwelche wahnsinnig kreativen Köpfe und finden in der Sicherheit, weil es eben sicher ist, eine Möglichkeit, diese sichere Verbindung aufzutrennen und sich selbst da reinzuhängen. Es ist so, es ist eine Entwicklung und lernen kann man daraus eigentlich nichts. Lernen kann man nur, dass man künftig, wenn man irgendwelche Geräte kauft, wo WLAN implementiert ist, dass man sagt, kann ich das updaten und wenn ja, wie lange garantiert ihr mir das Update? Das soll man mal beim Verkäufer machen. Der wird wahrscheinlich weglaufen, wird sagen, gehst du da drüben auf die andere Straßenseite, fragst den. Es ist ein Systemproblem, ein wirkliches Problem in dem System, was uns da von der Industrie verkauft wird, was wir zum Teil aus Bequemlichkeit angenommen haben und aus dieser Falle, aus der wir jetzt nicht mehr rauskommen. Moderne, meist hochwertige Geräte werden sicherlich ein Update bekommen, soweit es notwendig ist. Und die anderen, tja, leben wir damit oder machen wir Umsatz bei der Industrie? Wird ja wohl keiner diese Studie von der Industrie bezahlt haben, dass man nach dieser Lücke sucht. Nee. Also so beknackt bin ich ja nun doch nicht. Wissen Sie, was ein Hoverbike ist? Stellen Sie sich ein Motorrad vor, ganz weiß angestrichen, hat aber keine Räder, sondern hat vorn und hinten so Arme heraus und da sind Rotoren dran. Das ist also ein Kopter für ein Motorrad. Und die Polizei in Dubai wird damit künftig durch die Gegend fliegen. Motorräder ohne Räder. Das ist also eine neue Entwicklung, die auch durch Computertechnik überhaupt erst möglich geworden ist, indem die Steuerungen so gut geworden sind, dass diese Dinge eben genauso sicher sind, als würden sie auf der Straße fahren. Es gibt Videos im Internet, wo man die Dinger sehen kann, das ist schon erstaunlich. Diese Hoverbikes, die schaffen also 70 Kilometer pro Stunde und können 300 Kilogramm tragen. Also mich und ich kann sogar noch ein oder zwei mitnehmen. Die maximale Flughöhe soll bei 5 Meter liegen. Gut, 5 Meter ist nicht viel, aber damit kommen die natürlich über jeden Stau hinweg und kommen überall schnell an jede Unfallstelle, jede Gefahrenstelle. Also ist eine tolle Entwicklung. Ich weiß nicht, ob das bei uns auch machbar oder möglich wäre. In Dubai ist es so. Das Einzige, wo ich ein bisschen daran zweifle, also die Akkuladung, das sind natürlich elektrogetriebene, die reicht für 25 Minuten. Damit kommen die also künftig ganz schnell an ihren Einsatzort. Nur, wie kommen sie wieder zurück, wenn der Akku leer ist? Ja, aber das wird sich auch regeln. Die Akkus werden besser und die Laufzeiten werden länger und so weiter. Aber die in Dubai, die sind sowieso irgendwie ein bisschen verrückt auf Technik. Die stellen nämlich jetzt auch die ersten Roboter-Polizisten in Dienst. Wenn man sich die Videos anguckt, die sehen ein bisschen albern aus. Das sieht aus wie ein Mensch mit einem Rock und unten drunter gucken ein paar Räder raus. Also er hat keine Füße, sondern er rollt schon unten so wie so ein Diabolo sieht er auf. Hat aber einen Kopf und hat eine Polizeimütze und kann auch richtig grüßen wie ein Polizist. Ist ja ganz wichtig dabei. Er trägt den Namen REEM, wiegt 100 Kilogramm und hat eine Größe von etwa 1,70 Meter. Der Oberkörper, der ist menschenähnlich, kann man so sagen. Den kann er auch bewegen, er kann auch den Kopf bewegen. Und der rollt also, er geht nicht auf Streife, er rollt auf Streife wegen seiner Räder, die ich eben schon angesprochen habe. Und das ist so ein Kundendienstmitarbeiter gedacht. Also keiner, der irgendwelche Gangster fangen soll, sondern der latscht da irgendwo in Gebäuden herum und hat einen Touchscreen auf der Brust. Und da können dann also die Menschen zum Beispiel Dokumente oder sowas einreichen, die er scannt. Sie können da hingehen, können dem sagen, pass auf, so, da drüben hat jemand 3 Tomaten geklaut und man kann bei dem einen Strafzettel bezahlen und so weiter. Er soll künftig auch per Sprache bedienen und benutzbar sein. Gut, es ist ein Pilotprojekt. Die Behörden in Dubai wollen mal gucken, wie so etwas angenommen wird von den Menschen. Aber der Hintergrund ist, der Plan ist, bis 2030 sollen 25% aller Polizisten in Dubai durch Roboter ersetzt werden. Teilweise sollen sogar die Polizeidienststellen voll mit Robotern besetzt sein. Da sollen gar keine Menschen mehr da sein. Also Dubai wird irgendwie seine Menschen in eine Maschine einbauen, einzwängen. Die werden also dann sich bei dem Polizeiroboter melden müssen, wenn sie Meldeauflagen erfüllen, oder werden ihr Knöllchen da bezahlen müssen oder werden, was weiß ich, was auch immer. Die Firma, die diese Dinger herstellt, die heißt übrigens PAL, P-A-L Robotics. Also Dubai, nicht nur, dass die Polizisten künftig fliegen, sondern sie werden auch noch Roboter als Kollegen haben. Damit sind wir für heute am Ende. Ich denke, es waren ein paar ganz lustige Sachen dabei, interessante, aber auch positive Sachen dabei. Und jeder muss selbst wissen, wie er diese Zukunft beurteilt. Aber jeder muss auch wissen, er kann von der Zukunft nicht weglaufen. Er muss damit umgehen, lernen. Und deswegen erzähle ich so einen Kram. Und deswegen bin ich auch dafür, dass wir uns alle mit der neuen Technik wirklich intensiv beschäftigen. Nur dann können wir damit umgehen, können Gefahren erkennen und können denen auch ausweichen. So, bei uns im Shop übrigens, da droht überhaupt keine Gefahr. Da sollten Sie mal reinsehen. Ich weiß noch nicht wann, aber in der nächsten Fernsehsendung werde ich auf jeden Fall die neuen Tassen mit dem neuen Logo schon mal vorstellen können. Der Thomas Ritter wollte die heute abschicken. Ob er sie schon im Shop drin hat, weiß ich nicht. Aber gucken Sie die Tage einfach mal rein. So langsam tut sich etwas und so langsam. Der Thomas muss natürlich auch arbeiten und er hat den ganzen Kram ja allein am Hals. Oh, und mir gefällt das. Ich habe die Bilder davon schon gesehen. Es sieht echt gut aus, das Logo. Auf der einen Seite bin ich mit Bitty drauf und auf der anderen Seite ist das Logo senkrecht drauf. Es sieht gut aus und ich werde alle meine Tassen austauschen. Ich habe sowieso alle Backdoors bei mir geschlossen. Ja, das wollte ich gar nicht sagen, aber vielleicht gefällt's. Ich würde sagen, ich tue den Daumen nach oben, sage immer ein Bitty übrig behalten, schaut in den Shop, habt mich lieb und am nächsten Montag gibt's die nächste Fernsehsendung. Und heute Abend die Filetstöckchen. Wenn jemand die ganze Sendung nicht sehen will, sondern nur im Bröckchen, bitteschön und tschüss.
Das war Computer Club 2. Das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolf.